Ja, vielen Dank euch für dieses Lied, das wir ja oder die meisten höchstwahrscheinlich kennen und gut kennen. Ist ja schon ein bisschen älter, auch diese Bitte. Und in dieser Bitte wird ja auch etwas angedeutet, im Vater, mach uns eins. Und jetzt kann man ja mal fragen, ja wozu eigentlich, warum sollen wir eins werden? Man kann ja in der Bibel dann unterschiedliche Geschichten auch dazu lesen, unterschiedliche Worte Jesu auch hören. Und es gibt auch unterschiedliche Gesichtspunkte bei diesem Thema. Aber in diesem Lied kommt es ja schon vor, Vater, mach uns eins, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Also das gibt uns ja schon mal auch so ein bisschen eine Richtung vor. Die Welt soll erkennen, du hast den Sohn gesandt. Warum eigentlich? Brauchen die Menschen das? Braucht die Welt das? Wir würden natürlich sagen, natürlich brauchen die Menschen, braucht die Welt das. Aber wenn wir mal die Welt fragen würden, ob sie das Gefühl haben, dass sie es brauchen, würden viele ja sagen, nee, ich komme eigentlich ganz, ganz gut auch so zurecht. Und von daher muss man schon auch, darüber nachdenken, warum soll die Welt eigentlich, sollte die Welt Christus brauchen? Noch dafür gibt es dann unterschiedliche Antworten. Was wir alle miteinander erleben, egal eigentlich, ob wir Christen sind, ob wir nicht Christen sind, ob wir eine andere Religion haben, ist, dass wir in unserem Leben von Ängsten immer wieder auch bewegt werden. Und Ängste gehören zum Menschsein dazu. In früheren Zeiten war das so, also sagen wir, antike Mittelalter und so, da war für den Menschen, ich hatte das ja glaube ich schon mal erwähnt, die Welt irgendwie eins, also subjektiv und objektiv gab es nicht so richtig. Wenn es irgendwo gedonnert hat, dann hatte das auch was mit mir zu tun. Und von daher hatte der Mensch auch früher sehr viel Ängste dann in Bezug auf das Leben in dieser Welt und auf das, was dann von dieser Welt her kommt und mit ihm passiert, zum Beispiel in den Naturkatastrophen. Man hatte Angst vor seinem König, wenn der kam, hat man sich in den Staub geschmissen. Man hatte noch jede Menge Ehrfurcht vor Gott. Also heute, wenn der Bundeskanzler vorbeikommt, dann stehen die Leute ja am Straßenrand und rufen dann, hau ab, hau ab. Das hat es früher auch nicht gegeben. Und die Ängste wandeln sich so ein bisschen. Früher war es eben so, dass der Mensch, wie gesagt, sehr stark auch verbunden war mit seiner Umwelt. Und das, was in der Umwelt geschah, galt dann auch ihm. Also das ist so die Trennung zwischen subjektiv und objektiv. Da sind wir heute anders. Okay, der eine oder andere zuckt noch zusammen, wenn es donnert und blitzt und guckt dann aber eher, dass er nicht unter dem falschen Baum irgendwie steht, aber dass irgendwelche Götter mit irgendwelchen Blitzen nach ihm dann schmeißen. Also ich glaube, diese Angst haben die allerwenigsten unter uns und wenn, müsste man auch mal darüber reden. Heute sind die Ängste irgendwie so anders geworden durch die Entwicklung, auch die kulturelle Entwicklung, sind wir ja mehr auf uns auch geworfen. Also Freud und Nietzsche sind zwei so Personen, die durch ihr Gedankengebäude, also einmal Traumdeutung und das Ich, das Es und das Über-Ich bei Freud, aber dann auch eben durch diesen Gedanken, dass man Gott nicht braucht, dann die ganze Religionskritik, Gott ist tot, ist der Mensch viel mehr auf sich selbst geworfen. Und deswegen sind die Ängste heute auch andere. Also wir fürchten uns jetzt eher davor, oder haben Befürchtungen, irgendwie etwas falsch zu machen, weil dann irgendwie in den sozialen Medien etwas auf uns einprasselt. Und da muss man ja heute irgendwie vorsichtig sein. Also die Ängste, die wir heute haben, sind vielmehr auch so Ich-Ängste. Also wo es eben nicht darum geht, die Welt tut mir etwas, sondern eher so, bin ich eigentlich genügend, reicht das eigentlich aus, was ich zu bringen habe. Aber da können wir heute Morgen nicht näher darauf eingehen. Aber Angst ist eben ein Thema, was die Menschen bewegt und was zum Menschen auch dazugehört. Und das war zu allen Zeiten so. In Israel, wir lesen das ja in der Bibel, begegnen uns auch andauernd Ängste. Geht ja schon auch im Paradies los. Der Mensch hatte vom Baum der Erkenntnis gegessen und er fürchtete sich vor Gott, bekam Angst. Also das ist auch etwas, was zum Thema dazugehört. Und die Frage ist, was hat der Glaube darauf für eine Antwort auf die Ängste? Und Jesaja musste sich ja auch mit seinem Volk diesbezüglich auseinandersetzen und er ruft ihn zu vor Gott: Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie, sagt dem verzagten Herzen: Sei getrost, fürchte dich nicht. Sieh, da ist euer Gott. Siehe, da ist dein Gott. Wenn man diesen Vers so liest oder so hört, dann fragt man sich, worauf hat er eigentlich gezeigt in dem Augenblick, wo er gesagt hat, sieh? Weil das heißt ja, mach die Augen auf. Öffne deine Augen, schau hin, sieh, da ist dein Gott, da ist euer Gott. Und worauf hat er dann hingewiesen, worauf hat er gezeigt? Das ist ja so eine spannende Frage. Natürlich früher war es dann auch der Tempel. Worauf zeigen wir heute, wenn wir einem modernen Menschen, der vielleicht in Ängsten ist, der Fragen hat, wo er Gott finden kann? Siehe da, schwierig. Ich hatte in dieser Woche interessante Begegnung, und die eine Begegnung war eher auch, ich sag mal, gemeindeintern, wo es dann auch um Seelsorge ging und wo es dann darum geht, dass man einfach das, was man im Leben erfährt, irgendwie nur schlecht unter die Füße bekommt. Man versteht Gott nicht. Man weiß nicht, warum das so gekommen ist, und es gibt immer wieder so Situationen, wo man dann auch irgendwie sagt, Mann, es reicht doch, Gott, es reicht doch. Wie viel soll man noch tragen, wie viel soll man noch ertragen? Und ich vermute, die meisten haben das ja auch für sich schon mal erlebt, dass irgendwie, das ist immer so lapidar, spricht man dann so von Murphys Gesetz oder so, aber wo man wirklich sagt, nee, es reicht, ist doch gut. Und noch ein drauf, und noch ein drauf, und noch ein drauf, und ist doch gut, es reicht doch. Und dann hat auch der fromme Mensch, die fromme Seele diese Frage, wo ist Gott denn? Und wie schön wäre es denn, auch in der Seelsorge sagen zu können, sieh, guck mal, da sitzt er. Und wir merken aber, das ist so einfach nicht. Manchmal steht man einfach auch dabei oder sitzt dann dabei und sagt, naja, ich kann es dir nicht sagen, ich kann auf deine Fragen, habe ich keine Antworten. Und da gibt es am Ende auch keine Antworten. Man kann irgendwie eine Antwort darauf geben, aber man wird sehr schnell merken, sie ist nicht befriedigend. Und dann, zwei Tage später, ein Gespräch so am Abend mit Leuten, die mit dem Glauben jetzt nicht so viel zu tun haben, und wo es eigentlich auch um diese Frage ging, nach dem Sinn des Lebens und auch im Zusammenhang mit dem, was man auch an Not und Leid, an Ängstigen erlebt, und dann eben die Frage, ja, wo ist denn da Gott? Wo kann ich ihn denn entdecken? Und wie schön wäre es, wenn man dann sagen könnte, da ist er. Jetzt kann ich auf das Kreuz hinweisen, aber ja, dann guckt man drauf und denkt sich, ja und? Und dann versucht man zu erklären. Ach, es wäre schön, wenn es so einen Gott zum Anfassen gäbe. Wenn man sagen könnte, so da, geh da hinten und setz dich hin und hör zu, und du kannst es angreifen und dann vielleicht auch begreifen. In der Bibel begegnet uns das ja so im Johannesevangelium. Die Jünger des Johannes kommen eben zu Jesus dann hin, und er sagt dann zu ihnen, als sie ihn fragen, ob er der sei, und komm und sieh. Komm und sieh, kommt mit und guckt euch das an. Und dann waren sie mit ihm unterwegs, mit einem Gott zum Anfassen. Und Jesus hat ja dann noch weitere Jünger berufen, unter anderem den Philippus, und er war ganz hin und weg von diesem Gott zum Anfassen. Und was hat er gemacht? Ist zu seinem Bruder Nathanael gegangen und hat gesagt, komm mit, komm und sieh. Da ist ein Gott, dem kannst du direkt deine Fragen stellen und er antwortet. Du kannst ihn anfassen, da ist ein Gott zum Anfassen. Und wie schön wäre das doch dann auch für uns, wenn wir das so machen könnten, dass wir sagen können, hier musst du hinkommen und da ist ein Gott, den du anfassen kannst. Wir haben ja gerade in dem Wort aus dem Hebräerbrief auch so ein bisschen was gehört. Wir wurden ja mit hineingenommen in die Wirklichkeit der Gemeinde. Der Hebräerbrief ist so ungefähr, ja, wir wissen es nicht ganz genau, im Jahr 60, 70 nach Christus geschrieben an eine judenchristliche Gemeinde. Und diese Gemeinde hatte eben ein ähnliches Problem wie wir heute. der, zu dem man noch, ich sag mal, kurze Zeit vorher sagen konnte, komm und sieh, und der war so nicht mehr da. Und so musste man sich eben mit dem auseinandersetzen, was das denn heißt, zu glauben. Und da hilft einem der Hebräerbrief auch sehr, der nimmt einen damit auf die Spur und sagt eben, na, dass diese Erfahrung der Gegenwart Gottes im Glauben gemacht wurde. Und dann wird da viel darüber geredet, der Hebräerbrief schreibt dann eben, der Schreiber des Hebräerbriefes, durch den Glauben. Und dann wird immer auch alttestamentlich erwähnt, wie Menschen da Hilfe gefunden haben für ihre Ängste, für ihre Not im Glauben. Und als die Gemeinde dann so ein bisschen, oder als der Schreiber des Hebräerbriefes das dann so verhandelt hat, lesen wir am Ende nochmal, wir haben es ja gerade eben auch gehört, im 13. Kapitel, das ist so der Abschluss eben des Hebräerbriefes, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe seid. Am Ende seiner Erläuterung oder am Ende der Erläuterung hier im Hebräerbrief, was das denn ist auch mit dem Glauben und was durch den Glauben kommt, fokussiert sich der Schreiber des Hebräerbriefes nochmal auf diese Aussage, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn so haben manche schon auch Engel beherbergt. Ja, das ist jetzt auch so eine Geschichte mit den Engeln fürs Alte Testament. Ist das ja vollkommen normal. Also der Abraham, Isaak, Jakob, sie haben alle Engelbegegnungen gehabt. Der Maria, Josef, Jesus. Und, also für die Bibel ist die Begegnung mit einem Engel etwas vollkommen Normales. Und so greift der Schreiber des Hebräerbriefes das ja auch hier auf. Es könnte sein, dass du einen Engel beherbergt hast und hast es gar nicht gemerkt. Also er geht davon aus, dass irgendwie Engel mitten unter uns sind. Das ist für uns heute ja eher ja, auch nochmal ein spannendes Thema. Wir versuchen ja dann, wenn wir über so ein Thema reden oder darüber nachdenken, zu denken, das irgendwie wissenschaftlich auch dann festzumachen, warum denn jetzt ein Engel so und so und wie, und merken, ja, wir kommen nicht so richtig weiter. Engel, naja, sie haben schon Konjunktur. In Bayern gibt es noch so einen grünen Engel für junge Menschen, die sich irgendwie auch engagieren. Dann gibt es den blauen Engel. Kennt ihr? Ist das Umweltsiegel. Dann gibt es noch die gelben Engel, kennen wir auch vom ADAC. Was hattest du noch?
Welcome-Engel ist
okay.
Unterstützung von Familien, wo Nachwuchs kommt.
Am Anfang. Okay, gut, die kannte ich jetzt noch nicht. Haben die auch eine Farbe? Nee,
ne?
Also wir hier in Berlin haben ja auch noch einen Engel, den sich viele Leute angucken, die Goldelse, Siegessäule, Erinnerung an die Einigungskriege so im 19. Jahrhundert und zu Beginn des Kaiserreichs und so. Aber naja, irgendwie sind die Engel da sehr, sehr aufzeigbar geworden. Aber bei diesen Engeln entdecken wir eben auch etwas, und deswegen gibt es dann auch diese unterschiedlichen Engel. Diese Engel haben immer diese Funktion, diese Aufgabe, dem Menschen Gutes zu tun, dem Menschen zu helfen. Oder daran zu erinnern eben, aber das ist dann eher weniger, wo dem Menschen geholfen wurde. Aber das ist so die Aufgabe der Engel, das ist das, worum es bei den Engeln dann auch geht. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es, naja, vielleicht hast du ja manchmal auch ein Engel beherbergt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Erfahrung gemacht hat, nachdem dann der Besuch weg war, dass eben so ein Engel da gewesen ist. Natürlich so ein Welcome-Engel, der Neugeborene begrüßt, ja, das merkt man dann irgendwie. Aber so ein Engel Gottes. Also ich, für mich muss sagen, und ein bisschen drüber nachgedacht und hatte ja schon ein paar auch Erfahrungen, die ich so nicht so erklären konnte. Also so richtig so ein Engel ist mir noch nicht begegnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber der Schreiber sagt eben hier, naja, der eine oder andere könnte einen Engel beherbergt haben und hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Eins in Christus. Damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Wenn wir uns mit den Engeln in der Bibel beschäftigen, alt wie neutestamentlich, dann entdecken wir, der Engel ist nicht die Botschaft. Der Engel hat eine Botschaft. Und wenn jemand eine Begegnung mit einem Engel hat, geht es nicht darum, den zu vermessen. Vielleicht kommen die Engel heute deswegen nicht mehr so unter uns, weil wir gleich irgendwelche Messgeräte reinschieben würden und versuchen würden, das irgendwie wissenschaftlich irgendwie festzumachen. Die Botschaft ist nicht der Engel, sondern der Engel hat eine Botschaft. Und deswegen gibt es auch gar nicht so die Frage in der Bibel, alt wie neutestamentlich, na, wie fühlt er sich denn an? Und hat er jetzt irgendwie, isst er auch oder muss er nicht essen? Hat er eigentlich ein Geschlecht oder kommt alles nicht vor? Das ist ein Entscheidende bei dem Engel, ist seine Botschaft. Wie gesagt, nicht der Engel ist die Botschaft, sondern der Engel hat eine Botschaft. Und diese Botschaft soll eben Menschen erreichen in dieser Welt. Diese Botschaft soll Menschen nahe kommen, dass sich dadurch etwas in ihrem Leben verwandelt. Und die Botschaft der Engel ist, und das lesen wir eben auch in der Bibel an so vielen Stellen, zum einen, dass Gott mit uns ist und zum anderen, dass bei Gott alle Menschen willkommen sind. Die Engel nehmen den Menschen mit auf eine, ich sag mal, vielleicht bewusstseinserweiternde Reise, wo er lernen soll, wir glauben an einen Gott, der für den Menschen ist, und wir glauben an einen Gott, der für jeden Menschen ist. Gerade neutestamentlich hat sich das ja dann auch gewandelt und die Gemeinde hat ja am Anfang auch schwer dann gerungen, eben mit diesen judenchristlichen und mit den heidenchristlichen Strömungen. Bleibt das Christentum jetzt eine innerjüdische Geschichte oder geht es darüber hinaus? Nein, die Botschaft des Engels ist, die Botschaft des Evangeliums ist, Gott ist bei uns Menschen und Gott ist bei jedem Menschen. Bei Gott sind alle Menschen herzlich willkommen. Und darüber wollen wir ja auch in diesem Jahr miteinander nachdenken. Wir hatten euch das ja auch schon gesagt über unsere Willkommenskultur. Und das werden wir noch an unterschiedlichen Weisen, an unterschiedlichen Stellen auch tun, über ein paar Sachen dann auch nachdenken. Aber das kommt dann noch auch alles im Laufe des Jahres. Aber die Frage ist ja dann auch erstmal, was dann die Botschaft der Engel ist. Und die Frage, oder der Punkt ist ja bei so einer Willkommenskultur, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich das, was einen Menschen erleben lässt, dass er willkommen ist? Und das, was ihn willkommen erleben lässt, ist, dass jemand ihm begegnet, der freundlich und nett ist. Der freundlich, nett ist ja ein schwieriges Wort, aber der einfach freundlich und zugewandt ist. Wenn ich irgendwo hinkomme und merke, die Leute sitzen da und irgendwie, okay, irgendwann sehen sie mich und sagen, also hallo, und fragen nicht danach, wer ich bin, wie ich heiße und, ob ich einen Kaffee will oder irgendwas, dann merke ich irgendwann, ich bin da, aber willkommen geheißen fühle ich mich nicht. Wenn sich aber jemand umdreht dann und sagt, ah, zum ersten Mal hier und wie heißen Sie denn und wie geht es Ihnen und wollen Sie auch einen Kaffee, was weiß ich, dann fühle ich mich willkommen. Und das ist erstmal, sehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind, das ist das eine. Aber Vater, mach uns eins, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Und Die Gemeinde ist nicht die Botschaft, sondern die Gemeinde hat eine Botschaft. Wir als Gemeinde sollen Engel sein in diese Welt hinein, die genau das vermitteln, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott mit uns ist und bei jedem Menschen ist. Anders versteht man es in dieser Welt nicht. Es gibt ein paar Leute, die vielleicht über einen rein intellektuellen Weg dahin kommen, aber anders versteht diese Welt nicht, das nicht. Wenn ihr für euch mal überlegt, eure Gemeindeerfahrung, die ja nicht nur positiv ist, sondern wir haben ja auch alle miteinander schwierige Erfahrungen auch gemacht, aber wir wären doch nicht in der Gemeinde, wenn wir das Gefühl hätten, dieser Ort ist ein Ort, an dem ich nicht willkommen geheißen werde. Und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen hier bei uns mit diesem Gebäude, mit dem Kiezgarten machen, dass sie sich sehr willkommen geheißen fühlen. Aber, und darum machen wir jetzt auch den Alpha-Kurs und denken auch weiter darüber nach, das ist nicht die eigentliche Botschaft, dass wir so nett und freundlich sind, dass hier ein Ort ist, wo man willkommen geheißen wird, sondern die eigentliche Botschaft ist, wir glauben an einen Gott, der dir das zusagt. Also, dass wir nett und freundlich sind, ist nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist, dass Gott für uns Menschen ist und jeden willkommen heißt. Aber andersrum, wenn der Mensch das hier nicht erlebt, wird er es uns nicht glauben. Also an unserem Leben und Verhalten vorbei wird der Mensch das nicht glauben können, dass hier ein Ort ist, an dem Menschen herzlich willkommen sind, an dem alle Menschen herzlich willkommen sind. Und von daher geht es bei dieser Willkommenskultur auch sehr stark darum, erstmal deutlich zu haben, wir sind als Gemeinde da, um das den Menschen mitzuteilen. Ihr seid herzlich willkommen bei Gott. Das ist unsere Botschaft. Und er hat so eine Sehnsucht nach euch, dass er seinen Sohn gegeben hat, um euch willkommen zu heißen. Kommt, es ist alles bereit. Aber dass wir dann auch beseelt von dieser Willkommenskultur Gottes einander und den Menschen so begegnen, damit sie das spüren, nicht nur hören, spüren. Das stimmt ja. Wenn ich komme, dann ist das nicht egal, sondern dann heißen mich Leute wirklich herzlich willkommen. Und das ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefes dann auch nochmal sagt, dass wir nicht vergessen sollen, uns untereinander zu lieben. Also die brüderliche Liebe, die geschwisterliche Liebe, hört nicht auf damit, euch auch gegenseitig willkommen zu heißen. Und wenn wir uns einander sehen, an diesem Ort, heißt es, es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du da bist. Und nicht, ach, der schon wieder. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Es ist schön, dass du da bist. Und dann aber auch den Fremden willkommen zu heißen. Nicht nur untereinander sich willkommen zu heißen, sondern auch den Fremden. Der Fremde, das ist der andere. Weil wir haben eine gute, gute Nachricht. Nämlich, dass da ein Gott ist, der gegenwärtig ist und der für uns Menschen ist, der uns willkommen heißt. Und so dürfen wir Menschen einladen, durch das, was wir leben, diese Botschaft wahrzunehmen, für die wir stehen. Da ist ein Gott, der für dich ist. Wir dürfen einladen und sagen, komm an den Tisch seiner Gnade. Du bist herzlich eingeladen.